Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Lesung auf der Leipziger Buchmesse nach dem Motto Save the Best for Last. Wir haben unsere Autorin extra aus Bregenz in Österreich eingeflogen und sie liest aus ihrem ersten Roman Time Tunnel, Reise zu den schwarzen Augen. Und Julia Pfeiffer beschreibt darin, wie zwei Teenager in die Vergangenheit reisen, um die Zukunft zu retten. Ich wünsche viel Spaß und nach der Lesung steht Julia für Fragen zur Verfügung und Bücher gibt es auch signiert draußen. Danke und viel Spaß.
Ich beginne nun mit einer Frage an das Publikum. Möchtest du auch manchmal in Gedanken in deine eigene Welt flüchten, deine Alltagssorgen vergessen, in fremde Zeiten reisen, mit Spannung die Entdeckungen verfolgen? Meine Romanserie beschäftigt sich mit der Frage, ob 17-jährige Internatsschülerinnen die Gegenwart verbessern können, indem sie die Vergangenheit ändern. Spannung, Magie, Romantik, Zeitreisen. Stichwort Großvaterparadoxon. Was ist, wenn man seinen Großvater in der Vergangenheit umbringt? Wird man dann selber geboren oder löscht man sich dadurch selber aus? Das Buch, das ich heute vorstelle, heißt Time Tunnel, Reise zu den schwarzen Augen. Es ist eine fünfteilige Serie geplant, wo die zwei Hauptdarsteller immer in verschiedene Zeiten reisen. Im nächsten Teil zum Beispiel reisen sie in die Zukunft. Aber nun zu meinem ersten Teil, Reise zu den schwarzen Augen oder was, wenn Harry Potter weiblich wäre? Diane und Mai, zwei junge Teenager, werden mittels eines Zauberbuches in das Jahr 1927 zurückgeschleudert. Warum? Und zwar, um eine Massenepidemie von Monstern zu bekämpfen, die 2018 das Fortbestehen der Menschheit bedroht. Können die beiden in der Vergangenheit bestehen und die Unwesen vernichten? Kommen sie überhaupt wieder in die Zukunft zurück? Oder hat sich die Zukunft so verändert, dass sie sich nicht mehr auskennen? Prismus, gefährliche, übermenschliche Kreaturen, sehen aus wie normale Menschen, aber ihre Augen sind tiefschwarz und tot. Diese Wesen verhalten sich unauffällig, bis sie plötzlich zu mörderischen Jägern werden und man ihrem Bann nicht mehr entkommen kann. Im Jahr 2018 wütet eine Prismo-Horde auf der ganzen Welt, wo sie viele Menschen töten oder verwandeln. Die Verwandelten werden unter höllischen Schmerzen dazu gezwungen, sich immer wieder neue Menschenopfer zu suchen, sodass die Zahl der Prismos immer größer wird. Es gibt nur noch eine Möglichkeit, die Angreifer zu besiegen oder alles zu verlieren. Und zwar zu den Ursprüngen zurückzukehren, ins Jahr 1927. Diane und Mai schlagen sich in ihrem langweiligen Schulalltag mit den typischen Problemen herum. Wie dem eigenen Spiegelbild, der neuesten Mode, unfairen Lehrern. Ich glaube, das kennen wir alle. Hinterhältigen Klassenkameraden, sogenannten Haters. Ihr wisst sicher alle, was Mobbing ist. Sowie mit ihrem beliebten und überaus attraktiven Mitschüler Finn. Hashtag First Crush. Eines Tages jedoch ändert sich alles. Denn die beiden BFFs erhalten im Deutschunterricht von ihrer Lehrerin zwei alte, mysteriöse Bücher, durch welche die Freundinnen ungewollt in das Jahr 1927 zurückgeschleudert werden. Sie stellen entsetzt fest, dass sie erst die Prismos auslöschen müssen, um zu überleben und wieder in die Zukunft zurückkehren zu können. Remember, YOLO. Gerade wegen den unterschiedlichen Lebensgewohnheiten im Jahr 1927. Wie ihr ja alle wisst, die hatten damals eine andere Mode, andere Sitten, eine gewöhnungsbedürftige Sprache, müssen die Mädchen sehr aufpassen, um ihre wahre Herkunft geheim zu halten, sonst wird man sie ja in die Klapse stecken, gerade in den 20er Jahren. Aber wie können sie so schnell ihre Sprache ändern? Kennt ihr vielleicht ein paar Ausdrücke aus den 20ern? Gibt es irgendjemand, der mir sagen kann, ob es irgendwelche Sprache, irgendwelche Wörter gibt? Irgendjemand? Genau, zum Beispiel. Oder auch den braven Mann markieren. Durch gutes Benehmen böse Absichten verschleiern. Oder vielleicht kennt jemand noch den Henkelmann? Ein Blechbehälter, in den früher das Essen verpackt wurde. Und die Onkel-Ehe, die Bezeichnung für das Zusammenleben einer Witwe mit einem Mann, den sie nicht heiratet, um ihre Rentenansprüche nicht zu verlieren. Und natürlich wahrscheinlich die wichtigste Frage, die sich die zwei Mädchen stellen müssen. Wie kann man ohne Smartphone überleben? Ganz ehrlich, ich habe das auch mal probiert. Also ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich verpasse irgendwas. Aber wie würde es euch gehen? Denkt mal drüber nach. Diane und Mai lernen nach kurzer Zeit Schüler und Lehrer kennen, die bereits namentlich in den magischen Büchern auftauchten. Obwohl Diane in der Zeit vor ihrem Abstecher ins Jahr 1927 heimlich von Finn schwärmt, verdreht ihr nun der charmante Julian den Kopf. Und es ist fast so, als hätte er sie bereits in seinen Bann gezogen. Was sie sich auch immer fragen müssen, ist die Bedrohung schon da oder sogar schon unter uns? Denn ohne zu bemerken, was in ihrer Umgebung vorgeht, entkommen Diane und Mai vielen Prismo-Attacken nur ganz knapp, bis sie eines Tages einer Prismo-Horde in die Falle tappen. Ich habe meine Lesung in drei Teile gegliedert. Der erste Teil handelt von einer Schulstunde aus dem Jahre 1927. Professor Waldner dröhnte weiter und weiter. Der war ja noch schlimmer als die Lehrer aus der Zukunft. Er hatte nach Linneas Unterbrechung ein neues Thema angefangen und las einfach nur irgendwelche Passagen aus uralten Zeitungen vor, die er dann mit Begeisterung zu interpretieren versuchte. Oder war es in der Vergangenheit üblich, den Unterricht so langweilig wie möglich zu gestalten? Auch Julian schien sich zu langweilen und er begann mit seiner Feder seinen Block voll zu kritzeln. »Das ist ja furchtbar öde«, flüsterte Diane ihm zu. »Sowas habe ich noch nie erlebt.« »Aber so sind alle Stunden bei ihm. Wir haben ihn auch in Geografie. Und erstmal die Berge von Hausaufgaben, die er uns immer gibt. Und wehe, man hat sie nicht rechtzeitig gemacht«, wisperte Julian verschwörerisch. Aber der Lehrer schien ihn dieses Mal gehört zu haben. »Wenn Sie etwas zu sagen haben, dann können Sie es auch der ganzen Klasse mitteilen, junger Herr. Und sollte ich Sie noch einmal beim Schwätzen erwischen, können Sie nachsitzen. Alle beide.« Julian murmelte etwas Unverständliches und Diane senkte verlegen den Blick. Unbekümmert fuhr der Lehrer mit seinem Monolog fort und Diane versuchte sich wieder vergebens auf den Unterricht zu konzentrieren, driftete aber nach höchstens 2 Minuten wieder ab. Gelangweilt holte sie ihre Textmarker aus der Tasche, einen gelben und einen grünen, und begann ein paar Blumen in ihr Heft zu malen. Sie merkte nicht, wie es stiller und stiller in der Klasse wurde. Erst als es ganz ruhig war, blickte sie verwirrt auf und in die versteinerten Gesichter ihrer Mitschüler und des Lehrers. »Fräulein Heller!« Professor Waldner verschlug es glatt die Sprache und leicht verlegen wischte er sich mit seinem rot-weißen Taschentuch die schweißnasse Stirn ab. »Was um alles in der Welt haben Sie denn da Gefährliches in der Hand?« »Textmarker. Die sind doch total ungefährlich, wenn man sie nicht unbedingt inhaliert.« Zu spät. Leider viel zu spät fiel es Diane wieder ein, dass es Textmarker in den 20ern noch gar nicht gegeben hatte. Oh je, jetzt saß sie aber tief in der Patsche. Was sollte sie denn nur darauf antworten? Wie bitte? Textmarker? Das Wort haben Sie wohl gerade erfunden, Fräulein Heller. Tut mir leid, ich muss die zwei Stäbe konfiszieren, bis wir sicher gehen können, dass von den Dingern keine Gefahr ausgeht. Ohne dass Diane etwas darauf entgegnen konnte, hatte sich der Lehrer bereits beide Stifte geschnappt und mit spitzen Fingern in seine Schublade gelegt. Ist er immer so streng? Diane hatte diesen Satz förmlich in Julians Ohr gehaucht und roch sein dezentes Rasierwasser. Oder war es am Ende Rasiercreme? Kein Vergleich mit den Parfums aus der Zukunft. Noch nicht mal mit Finns. Und das hieß etwas. Ja, Julian kratzte sich gedankenverloren an seinem sexy Kinn. Obwohl ich schon sagen muss, dass deine, Textmarker wirklich sehr seltsame Dinge sind. Woher hast du die bloß? Von meiner Mutter. Hätte sie vielleicht eine noch dümmere Ausrede gefunden? Jetzt reicht's. Das ist genug. Nachsitzen, alle beide. Professor Waldner beugte sich übers Klassenbuch und machte sich Notizen. Herr Buchan und Fräulein Heller, Sie haben dem Hausmeister bei einer Arbeit zu helfen. Ich gebe Ihnen morgen Bescheid, wo und wann Sie sich melden müssen. Jetzt komme ich zu meinem zweiten Teil. Und Julian und Diane haben gerade das Nachsitzen beendet, haben sich dann geheimerweise in der Küche getroffen, um dort einen Charleston zu tanzen und miteinander zu flirten. Das müssen wir unbedingt wieder mal machen, sagte Julian. Tanzen meine ich, nicht nachsitzen. Beide blickten in dem Moment gleichzeitig auf die große weiße Wanduhr. Das gibt's doch nicht! Es ist schon 1 Uhr nachts, rief Diane und sprang auf. Komisch, erst jetzt merkte sie, wie müde sie eigentlich war und wie es ihr egal gewesen war, ob jemand sie entdecken würde. Ja, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man sich vergnügt, erwiderte Julian charmant. Ich würde sagen, wir bringen hier alles wieder in den Originalzustand zurück und gehen dann schlafen. Bist du einverstanden? Nachdem Julian das Tablett in der Küche abgestellt hatte, machte er das Licht aus und nahm wieder Dianes Hand. Es fühlte sich schon fast normal an, seine Hand in ihrer zu spüren. Hand in Hand schlichen sie die Gänge entlang. Es war sogar noch kälter geworden. Auf einmal riss ein lautes, metallenes Schaben und Trippeln Diane aus ihren Gedanken und ein eiskalter Luftzug streifte ihr Gesicht. »Was war das?«, fragte sie erschrocken und zuckte zusammen. Sie hatte das Geräusch nur kurz gehört. Es kam irgendwo von links. »Was war was?«, fragte Julian erstaunt. Er hatte scheinbar nichts mitbekommen. »Hast du das nicht gehört?«, wunderte sich Diane. »Hier«, sie deutete auf eine kahle Steinwand. Von hier habe ich gerade was gehört. Ich bin mir total sicher. Das ist eine Steinwand. Julian zog die Stirn in Falten. Da kann nichts sein. Vielleicht war es eine Maus. Was hast du denn genau gehört? So ein Schaben, Trippeln, keine Ahnung. Es war total komisch. Irgendwie metallisch und unnatürlich. Diane war froh, dass jemand bei ihr war und sie erschauerte bei dem Horrorgedanken, alleine hier zu sein. Metallisch? Ich glaube, du bist einfach nur erschöpft, meinte Julian freundlich. Das ist mir auch schon passiert, wenn ich übermüdet war. Diane nickte zögernd. Irgendwie aber wurde sie das Gefühl nicht los, dass sie beobachtet wurden. Und obwohl sie sich nach allen Seiten umdrehte, dauerte das Gefühl an, bis sie beim Mädchentrakt waren. »Es war heute sehr schön mit dir«, sagte Julian sanft, als sie vor der Tür standen, die in den Mädchentrakt führte. Mit dir auch, erwiderte Diane leise und merkte, dass ihr Herz wild zu pochen begann. Langsam kam Julian auf sie zu. Seine Finger zitterten deutlich, als er ihr eine Haarsträhne hinters Ohr strich. Er zog das Mädchen zu sich heran und schaute ihr tief in die Augen. Diane, darf ich dir einen Kuss geben? Was? Dachte sich Diane. Seit wann fragt man denn, ob man jemanden küssen darf? Ach ja, sie waren ja in der Vergangenheit und da war es wahrscheinlich üblich, vorher um Erlaubnis zu bitten. Wie süß! Ja, antwortete sie kaum hörbar. Ihr Puls wurde noch schneller und ihre Hände fühlten sich feucht an. Julian hingegen schien erleichtert aufzuatmen, legte zaghaft einen Arm auf ihre Hüfte und eine Hand hinter ihren Kopf, als sich ihre Gesichter langsam einander näherten. Nein! Schrie eine schrille Stimme auf und Diane und Julian sprangen vor Schreck auseinander. Es war Davina, Dianes Erzfeindin. Sie stand in einem verwaschenen Morgenmantel und weißen, flauschigen Pantoffeln vor ihnen. Ihre Augen waren feucht und sprühten vor Eifersucht. Und ihre schwarzen Haare waren zu einem Zopf geflochten. Und jetzt kommt der dritte und letzte Teil von meiner Lesung. Jetzt kommt der Mystery-Teil und zwar vor dem Kampf. Diana, das Mädchen aus der Zukunft, Luise, ihre Mitschülerin aus dem Jahre 1927 und Vadim, der ein ehemaliges Prismo, ein ehemaliges Monster war. Die begeben sich nun auf die Jagd. So, plötzlich stoppte Vadim ungefähr 10 Meter vor der Eingangstüre zum Partyraum. Ich kenne den Plan des Anführers. Die Tür wird abgesperrt, sobald alle Prismos im Raum sind, damit niemand der Opfer fliehen kann. Ein Prismo wird wahrscheinlich die Tür bewachen. Ihn werden wir als erstes anstrahlen und nehmen dazu deine Taschenlampe, Luise. Vielleicht machst das am besten du, Diane. Strahl bitte einfach den Kristall an und ich werde den Strahl auf den Aufpasser richten. Huch, war das schon Ihre erste Aufgabe? Dianes Nervosität stieg ins Unermessliche. Wie nochmal? Also, ich werde den Kristall in Gesichtshöhe des Aufpasserprismus halten und du leuchtest bitte einfach den Kristall an, sodass die farbigen Strahlen direkt auf den Kopf des Monsters treffen. Diane nickte. Hörte sich doch eigentlich ganz einfach an. Aber was, wenn sie die Taschenlampe fallen lassen würde? Vor lauter Angst. Was, wenn ihr auf einmal schwindlig werden würde? Was, wenn das alles gar nicht funktioniert? Vadim riss Diane forsch aus ihrem Gedankenkarussell. Ihr haltet eure jeweiligen Gegenstände gegen das Licht und bewegt euch am besten so viel wie möglich, um viele Prismos anzustrahlen. Schon ein kurzer Augenblick kann sie zu Boden werfen. Die Mädchen sahen sich zweifelnd an. Sie hatten noch nie von einem Plan gehört, wo so viele Dinge schiefgehen konnten. Ich glaube, ich gehe lieber weg. Noch habe ich die Chance dazu. Diane legte zitternd die Taschenlampe auf den Boden. Ich kann das nicht. Sorry. Tut mir leid. 20er Jahre hin oder her. Diane war sich sicher, dass sie sich irgendwie durchbringen konnte, obwohl sie nie mehr in die Zukunft zurück könnte. Bitte, Diane, hilf uns. Jetzt sind wir sowieso schon eine Person weniger und sollten uns doch beeilen. Vadim wirkte gehetzt und seine Gesichtszüge waren angespannter als zuvor. Diane seufzte. Sie hatte ja doch keine andere Wahl. Die beiden Mädchen nickten und folgten Vadim leise bis zur Eingangstüre des Kellers. Das ganze Unterfangen schien wohl allen Beteiligten eine Menge Mut zu kosten. Schließlich waren sie nur zu dritt gegen eine stärkere, unbekannte Macht. Luise wollte die Türe öffnen, aber sie war bereits versperrt. Das hieß also, dass alle Prismos bereits angekommen waren. Auch das noch. Aus dem Weg, flüsterte Vadim, ging ein paar Schritte zurück, nahm Anlauf und trat mit voller Wucht die Tür ein. Diane schauderte. Es herrschte totales Chaos. Die kahlen Steinwände waren mit verschiedenen Farben willkürlich vollgekritzelt. Was hatten sich die Prismos nur dabei gedacht? Menschen und Prismos lagen mit schmerzverzerrtem Gesicht schreiend am Boden, der nicht mehr braun, sondern ganz schmutzig und matschig aussah. Kalter Rauch hing wie eine Dunstglocke über den Partygästen und die Getränke bei der Bar waren umgeschüttet, sodass der ganze Boden rutschig und nass war. Das kleine einzige Fenster am Ende des Raumes war ganz geöffnet, aber zu weit oben, um es zu erreichen. Der ganze Raum roch nach einer Mischung aus Vanillepudding und Kaminrauch. Was Diane aber gleich entsetzt bemerkte, war der ohrenbetäubende Lärm. Der Partyraum war erfüllt von Schreien und von der Musik war nichts mehr zu hören. Wenigstens stand kein Prismo Wache, aber leider hatte das Eintreten der Tür so viel Krach gemacht, dass nun die volle Aufmerksamkeit auf die drei Neuankömmlinge gerichtet war. Oh nein, seufzte Vadim, und man merkte ihm den Widerwillen an. Die Prismos haben bereits begonnen, die anderen zu verwandeln. Und nun, der Kampf beginnt. Nun ist die Frage, schaffen es die drei Menschen, die Prismos zu besiegen? Und wenn ja, kommen sie wieder in die Zukunft zurück? Hat sich die Zukunft geändert? Zum Positiven? Zum Negativen? Erkennen die Mädchen überhaupt wieder die Zukunft? Das wird sich alles im Buch weisen. Es wird eine fünfteilige Serie geben, so viel verrate ich jetzt schon mal, und es ist auch ein Film geplant. Für weitere Fragen stehe ich nun zur Verfügung, sowie zu Leseproben und Unterschriften. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und die Bücher können um die Ecke gekauft werden. Und ich signiere sie natürlich. Da hinter der roten Wand werde ich die Bücher signieren. Also wer kommen?
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.